Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Ergebnispräsentation für das zweite Quartal 2017/18. Bitte entschuldigen Sie die kleine Verzögerung zu Beginn, deswegen starten wir auch direkt durch. Wie immer bitte ich, einen kurzen Blick auf unseren Disclaimer zu werfen und übergebe nun direkt an Herrn Koch, der die Ergebnisse für das zweite Quartal vorstellen wird.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dem Conference Call. Das ist jetzt der erste Kontaktpunkt nach der adaptierten Guidance, die wir am 20. April bekannt gegeben haben. Eine Korrektur, die natürlich schlecht war und die auch sehr schmerzhaft war, die aber im Wesentlichen von einer kleinen Anzahl von Geschäftseinheiten letztendlich verursacht wurde. Deswegen ist es, glaube ich, nicht verkehrt, auch nochmal das Augenmerk darauf zu richten, wie sich in Summe unsere Transformation weiterentwickelt. Und da, glaube ich, darf man schon behaupten, gibt es sehr viele Fortschritte. Man kann sogar sagen, in der Mehrheit der Geschäftseinheiten, die zum Portfolio der Metro-Gruppe gehören, sehen wir guten Fortschritt. In Kennzahlen sieht man das auf der linken Seite. Sowohl das berichtete als auch das flächenbereinigte Wachstum setzt sich fort. Das ist sicherlich hier und dort auch unterstützt durch den Ostereffekt. Aber in Summe ist das wieder die Kontinuität der stabilen und positiven Umsatzentwicklung. Wir sehen, dass der Anteil der Belieferung weiter zunimmt und wir dort auch weiter zweistellig wachsen. Bareal, das ist sicherlich jetzt mittlerweile schon eine für uns wirklich extreme Entwicklung, geht der Marktplatz weiter nach oben mit 28% im gebuchten Umsatz und über 100% im Gross Merchandise Value in der neuen Terminologie der Marktplätze. Das ist das Volumen, das auf diesen Plattformen gehandelt wird. Das EBITDA sieht jetzt nominal natürlich erst einmal deutlich schwächer aus. Es ist auch schwächer, 161 versus 251. Man muss aber dabei berücksichtigen, dass hier im Wesentlichen Immobilientransaktionen im letzten Jahr eine große Rolle gespielt haben. Das wird Christian Bayer dann gleich auch noch erläutern. Man sieht das auch unten in der mittleren Box erläutert. Das operative Geschäft ist etwas unter Vorjahr und hier spielen auch Wechselkurseffekte eine gewisse Rolle. Der Cashflow ist bedingt auch durch die Saisonalität und auch durch die geplanten Investitionen, auch gerade was neue Standorte angeht, etwas unter dem Vorjahresniveau. Auch das wird Christian Bayer gleich erläutern. Aber in Summe, das ist unser wichtiger Punkt hier, sind wir über den Fortschritt, den wir in der Summe und in der Breite des Portfolios sehen, ziemlich ermutigt, dass die Transformation weiter große Fortschritte macht. Wenn man dann natürlich sich fragt, gut, wie kommt es dann zu der aktualisierten Prognose? Dann muss man auf die beiden Dinge referenzieren, die wir auch schon am 20. April bekannt gegeben haben. Aber lassen Sie mich die bitte nochmal in aller Deutlichkeit erläutern. Wir haben im April, im Zeitfenster von März auf April, eine ganze Reihe von geopolitischen Entwicklungen gesehen, die sicherlich nicht dazu geeignet sind, positiver über die Geschäftsentwicklung im russischen Markt nachzudenken. Die Anzahl der Sanktionen und die Anzahl an anderen Ereignissen ist sicherlich nicht förderlich für die makroökonomische Entwicklung. Das andere ist aber auch, dass wir natürlich seit Januar unser Geschäftsmodell überdenken. Ich werde es nachher im Detail noch erläutern. Und auf dem Hintergrund einer schwachen Umsatzentwicklung dann Mitte April entschieden haben, wir müssen Gas geben. Wir müssen die Transformation in Russland deutlich beschleunigen. Das hat für dieses Jahr Implikationen auf den Ergebniseffekt. Bei Real, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, hatten wir eine Vereinbarung mit Verdi, dass wir im Jahr 2018 kompetitive Lohnkosten kriegen. Diese Vereinbarung ist gebrochen worden. Und wir haben bis zuletzt versucht, an dieser Vereinbarung festzuhalten. Die Zusage, die gemacht wurde, im Mai 2016, ist nicht eingehalten worden, weshalb wir eine alternative Lösung umsetzen. Die hat aber zur Konsequenz, dass wir in diesem Geschäftsjahr einen signifikanten negativen Ergebniseffekt verarbeiten müssen, der uns dann langfristig hilft. Aber wir müssen langfristig denken. Wir dürfen nicht aufgrund kurzfristiger Ergebnissituationsoptimierung die Langfristigkeit unserer Strategie in Frage stellen. Und das haben wir hier bei Real so getan. Die beiden Dinge in Kombination führen dazu, dass wir unsere Ergebnisprognose entsprechend korrigieren mussten. Sie haben aber auch eine Implikation. in Bezug auf die Art und Weise, wie wir hier steuern wollen. Wir haben uns natürlich sehr stark damit beschäftigt, zu fragen, wie gehen wir von hier aus weiter, denn wir haben, wenn wir uns die Zahlen anschauen, auch festzustellen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich extrem enge und konsequente Steuerung der Landeseinheiten, dass wir das in einigen Stellen deutlich verbessern müssen. Und das ist der Grund, warum Philippe Palazzi zum neuen Chief Operating Officer ernannt wurde. Seit letzter Woche ist er im Amt, er folgt Peter Bohne. Philippe Palazzi ist ein sehr erfolgreicher und sehr erfahrener Führungskraft im Großhandelskontext. Er hat eine große Reihe von Dingen vollzogen, unter anderem den Turnaround von Metro Italien. Da war er CEO von 2011 bis 2014. Er ist aber auch ein Musterbeispiel für einen erfolgreichen Operating Partner. Er hat die Länder Frankreich, Spanien und Portugal betreut, Frankreich noch erfolgreicher gemacht, Spanien auf dem Weg des Wachstums wieder zurückgebracht und Portugal de facto in ein echtes Turnaround-Phänomen gedreht. Er hat eine sehr, sehr umfangreiche funktionale Erfahrung auch. Er hat in fast allen Funktionen mitgewirkt und er ist bekannt dafür, dass er extrem ergebnisorientiert ist. Insofern sind wir sehr, sehr glücklich, dass Philippe jetzt Teil des neuen Führungsteams ist. Die Prognose, die wir dann angepasst haben am 20. April, geht immer noch davon aus, dass wir das berichtete EBITDA über das Niveau des Vorjahres bringen. Und das ist etwas, was wir heute auch ganz klar auch beim Investoren-Call bestätigt haben, wozu wir auch stehen und was wir erreichen werden. Das Umsatzwachstum ist jetzt über 0,5% und damit auf der flächenbereinigten Seite gehen wir weiterhin von einer Verbesserung des Trends aus dem letzten Jahr. Und in lokaler Währung Gesamtumsatz haben wir die gleiche Messgröße gesetzt. Sie sehen aber auch, dass wir an anderen Stellen weitere Verbesserungen anstreben, sowohl im Finanzergebnis als auch bei der Steuerquote. Und das führt dazu, dass wir in Summe weiterhin davon ausgehen, dass wir das Ergebnis pro Aktie um ca. 15% steigern können. Ergebnis pro Aktie war im letzten Jahr 89 Cent. Mit diesen Informationen, die wir da zum Ergebnis und zur Prognose haben, lassen Sie mich, bevor wir auf die Finanzkennzahlen eingehen, aber nochmal einen Blick in das russische Geschäft werfen. Und in Russland haben wir eine Geschäftsentwicklung über die letzten 18 Monate gesehen, die besorgniserregend war und dann aber auch dazu geführt hat, dass wir eine Gesamtbestandsaufnahme gestartet haben mit einem neuen Operating Partner, der ab Januar die Rolle wahrgenommen hat, nämlich Rafael Gasset. Ich komme nachher nochmal auf Herrn Gasset zurück. Herr Gasset hat die Analyse in den Märkten vorgenommen, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit Kunden, mit den Industriepartnern. Und wir haben relativ schnell gesehen, dass wir unsere Klarheit im Profil, die wir brauchen, wenn wir ein Wholesale-Geschäft, also ein Großhandelsgeschäft betreiben, in Russland sukzessive verloren haben. Und insofern war die Motivation sehr, sehr schnell vorhanden, eine neue Strategie, nämlich die Buy More, Pay Less, kaufen Sie mehr, zahlen Sie weniger, in Russland zu testen. Warum? Weil diese Strategie schon sehr erfolgreich in anderen Ländern, in Rumänien und in der Ukraine umgesetzt wurde. Und während wir diese Piloten gestartet haben, haben wir die Situation im Detail weiter analysiert und als Konsequenz aus den Abwägungen ist klar geworden, wir müssen unsere Präzision, unsere Intensität als Großhändler im russischen Markt signifikant schärfen und erweitern. Der Markt ist spektakulär gut, was die Chancen angeht. Unsere Ausgangsbasis ist sehr stark. Unsere Marke, unsere Teams sind sehr, sehr stark. Aber wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und das hat dazu geführt, dass wir eine ganze Reihe von Veränderungen vorgenommen haben, unter anderem auch in der Struktur der Führung. In der Struktur der Führung haben wir zum einen natürlich den Rafael Gasset als neuen Operating Partner. Rafa ist über 25 Jahre im Handel unterwegs, hat große Erfahrungen im Großhandel, war zuletzt Operating Partner für etliche Länder, die einen Turnaround vollzogen haben und ist sicher einer der erfolgreichsten, aber auch analytisch stärksten Operating Partner in unserer Gruppe. Er ist seit Januar verantwortlich und hat auch relativ schnell erkannt, wir müssen das Team rund um den Jerry Kalmus, den CEO, deutlich verstärken. Jerry Kalmus ist ein erfahrener Manager im russischen Kontext. Er ist lange Jahre schon in Russland aktiv, spricht Russisch und hat in Russland erfolgreich Turnarounds umgesetzt. Wo wir stärker werden müssen, ist auf der kommerziellen Seite. Und das geht einher eben mit dieser klaren Fokussierung auf Großhandel. Und wir sind sehr glücklich, dass der CEO aus der Ukraine, Martin Schumacher, der dort das Geschäft rasant positiv entwickelt hat, die neue Aufgabe annimmt als Chief Customer and Commercial Officer. Martin Schumacher hat etliches bereits bei der Metro an Erfolgen erzielt und war vorher lange Jahre bei Alex Partners im Transformationsteam tätig. Darüber hinaus haben wir einen COO im Team aufgenommen, der die Vertriebsleistung übernimmt. Der Chief Commercial Officer übernimmt im Übrigen das gesamte Sortiment, die Sortimentsgestaltung, Beschaffung und das ganze Marketing. Patrice Genet ist als COO zum Team gestoßen. Auch er mit erheblicher Erfahrung im Handel, über 10 Jahre bei Metro, zuletzt sehr erfolgreich bei Metro China. Die beiden ergänzen das Team rund um Jerry Kalmus, wo wir zusätzlich noch eine unserer stärksten Finanzkräfte vor Ort haben, nämlich Christina Petermann, die zuvor im ungarischen Team sehr erfolgreich mitgewirkt hat. Das heißt, wir haben hier, so wie wir sagen, ein A-Team im Land tätig und mit dem Operating Partner, mit der Erfahrung und der Erfolgsbilanz sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Stabilität der Geschäftsentwicklung und dann wieder das Wachstum in der russischen Marktkonstellation erreichen können. Das Team hat einen umfangreichen Maßnahmenplan entwickelt. Dazu gehört natürlich, dass wir eben diesen Wholesale-Fokus, den Großhandelsfokus massiv erweitern. Heute machen wir ca. 50% des Umsatzes mit unabhängigen Händlern und der Gastronomie. Mittelfristig muss es über 60 gehen und da sollte dann auch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Wie machen wir das? Auf der einen Seite werden wir unser Franchise-Modell, wir bieten unabhängigen Händlern Unterstützung in dem Betrieb ihrer Läden an, inklusive Marketing, Marke, Merchandising. Und auf der anderen Seite erfahren wir dadurch höhere Allokation ihrer Einkaufsanteile. Wir werden die Belieferung weiter ausbauen, weil die Gastronomie in Russland eine wachsende Industrie ist und wir dort große Chancen für uns sehen. Natürlich werden wir uns nochmal das Sortiment anschauen. Unsere Sortimentspositionierung ist zu sehr retail-lastig geworden, genauso wie unsere Preispositionierung zu sehr promo, also zu werbeintensiv geworden ist. Was die Mitarbeiter angeht, haben wir eine wirklich starke Mannschaft mit einem hohen Engagement-Level. Aber wir müssen auch hier die Fähigkeiten jetzt erweitern, um dieser Großhandelsformat-Anspruchsentwicklung gerecht zu werden. Und wir wollen natürlich Kosten weiterdenken. Wir haben signifikante Effizienzpotenziale in der russischen Organisation, die das Team angehen wird. Das Buy More, Pay Less ist ein Modell, das, wie gesagt, bereits für uns sehr erfolgreich in anderen Landeseinheiten implementiert wurde. Es funktioniert ganz einfach, indem Sie letztendlich einen Einstiegspreis für eine einzelne Unit haben. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite in der Tabelle. Und gestaffelt an der Menge, die der Kunde eben entsprechend zusätzlich kauft, den Preis senken. Wir haben durch eine solche Entwicklung signifikante Umsatzsteigerungen in beiden Landeseinheiten erreicht. Und auch die Piloten, die wir jetzt in Russland gerade betreiben, zeigen schon nach einigen Monaten, dass wir eine Umsatztrendumkehr haben. Und wir gehen davon aus, dass wir damit also auch in Russland erfolgreich sein werden. Das können Sie hier sehen auf dem Chart mit den Kennziffern, die Sie in beiden Fällen hier anhand der Landeseinheiten Rumänien und Ukraine ablesen können. Sie sehen auch dabei, dass wir vor allen Dingen an einer Stelle ganz, ganz stark uns verbessern. Das ist nämlich die Preiswahrnehmung. Ein Wholesale-Geschäftsformat wie unseres, das ca. 50% Werbeanteil hat, ist nicht kompatibel mit unserem Anspruch. Warum? Weil man zwangsläufig in das High-Low-Phänomen reinstößt, also hoher Preis, niedriger Preis, je nach Werbepositionierung. Und das ist Gift, das ist reines Gift für unsere Kunden. Unsere Kunden erwarten Preisstabilität, denn die brauchen sie auch. um ihre eigene Kalkulation ordentlich betreiben zu können. Und deswegen, wir gehen davon aus, dass wir bei der Implementierung, die jetzt schon im Piloten gut funktioniert und die wir jetzt auf Landesebene ausrollen, im Laufe der verbleibenden Monate in diesem Geschäftsjahr schon positive Impulse sehen werden. Sicherlich mehr natürlich im vierten Quartal. Das dritte Quartal wird eher nochmal belastet sein. Kommen wir zur Gesamtschau auf Russland. Es ist sicherlich wichtig, da nochmal auf den Markt zu gucken. Sie sehen in der mittleren Zeile, wie groß der Markt ist. Das Potenzial für unabhängige Händler im russischen Markt sind 76 Milliarden Euro. Das heißt, es ist weiterhin eine riesen Zielgruppe. Über 35% des Handels wird in Russland immer noch von unabhängigen Händlern betrieben. Deren prozentualer Anteil wird sinken. Die absolute Größe der Gruppe wird weiter steigen. Nach Euromonitor wird diese Gruppe auch in den kommenden Jahren, was die Gesamtumsatzvolumina angeht, weiter leicht wachsen. Der Gastronomiemarkt ist vergleichsweise klein für so ein großes Land, 15 Milliarden, das ist ungefähr die Hälfte des deutschen Marktes, ist aber ein Markt, der weiter rasant wächst und natürlich auch dieses Jahr durch die Saisonalität und durch die Großveranstaltung im Juni durchaus Impulse erfahren sollte. Und dann sehen Sie unten links und rechts zwei sehr ermutigende jüngere Ergebnisse. Wir veranstalten jedes Jahr im März eine Expo. Das heißt, dort laden wir Kleinunternehmer ein. In diesem Jahr 21.000 Kleinunternehmer, die wir eingeladen haben, auf unsere Kosten nach Moskau zu kommen und sich von den Produkten, aber auch von den Kompetenzen unserer Teams überzeugen zu lassen. Oben in der Mitte sehen Sie übrigens das Fleischteam Russlands, das dort eine einzigartige Bandbreite an Produkten zeigt, die so im Wettbewerb halt nicht zu finden sind. Und das ist für uns deshalb ermutigend, weil wir diese Veranstaltung in zwei großen Messehallen betreiben, aber natürlich mit dem Ziel, Geschäft zu generieren. Und wir konnten über 25% Steigerung an Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr erreichen. Und auf der rechten Seite sehen Sie unser Fasol-Modell, das ist das Franchise-Modell, wo wir Kleinhändlern eben auch die entsprechende Unterstützung im Format Marketing und Merchandising geben. Wir haben die Anzahl an Verträgen verdoppelt innerhalb kürzester Zeit. Wir haben allein auf der Expo 300 neue Verträge abgeschlossen und sind damit auf einem guten Weg, unser Ziel zu erreichen, 3.000 Versollpartner bis 2020 aufzubauen. Also wie Sie sehen, wir sind nicht negativ, was den russischen Markt angeht, in Bezug auf das Potenzial. Wir sind alarmiert und deswegen auch wild entschlossen, unsere eigene Performance zu verbessern, denn die war nicht adäquat zu dem, was wir eigentlich sein wollen. Und damit übergebe ich an Christian Bayer, der Ihnen jetzt nochmal einen tieferen Einblick in die Finanzkennzahlen geben wird.
Ja, vielen Dank, Olaf, und guten Morgen auch von meiner Seite. Steigen wir ein mit den Treibern der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal. Hier ist insbesondere das flächenbereinigte Umsatzwachstum von 2% hervorzuheben. Bei Real sind wir ja bei knapp 4% herausgelaufen und bei Metro Wholesale bei 1,6%. Bei Metro Wholesale ging der Anstieg insbesondere auf die positive Entwicklung in Deutschland, Asien sowie Osteuropa ohne Russland zurück. Real hat da natürlich in gewissem Maße vom Ostereffekt partizipiert, hat aber dennoch, und das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, das vierte Quartal in Folge mit einer stabilen oder steigenden flächenbereinigten Umsatzentwicklung entsprechend gebucht. Das berichtete Wachstum betrug bei konstanten Wechselkursen 2%. In Euro umgerechnet beträgt es allerdings nur minus 0,8%. Das liegt vor allem an Wechselkursschwankungen in Russland, China und der Türkei. Wichtig für uns ist auch hervorzuheben, die insbesondere stark wachsenden Geschäfte auf der Belieferungs- und auf der Online-Seite. Bei Metro Wholesale haben wir dort inzwischen ca. 19% des Gesamtumsatzes erreicht. Dazu trägt natürlich ProAPro bei, trägt aber auch das organische Wachstum bei innerhalb des Belieferungsgeschäftes, was bei ca. 7% im zweiten Quartal gelegen hat. Das Online-Geschäft bei Real berechnet nach dem Bruttowarenwert, der über den Marktplatz entsprechend läuft, der sogenannte Gross Merchandise Value, wächst um rund 100%. Real Online erreicht mit einem Wachstum von rund 28%, das heißt nur eigener Produkte, einen Gesamtumsatzanteil von ca. 2%. Da kommen wir von vor einem Jahr von ca. 1% und haben damit eine sehr große Steigerung. Wenn wir nun weitergehen auf das EBITDA in der Entwicklung, ist im zweiten Quartal das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen bei 153 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 24 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dabei ist zu beachten, dass hier ein negativer Wechselkurs von ca. 16 Millionen Euro inkludiert ist. Der verbleibende Rückgang beruht maßgeblich auf der fortlaufenden Transformation in Russland, wie zuvor von Olaf Koch erläutert. Insgesamt wuchs das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge auf Immobilientransaktionen bei konstanten Wechselkursen in der ersten Jahreshälfte um 6%. Und diese Definition der Kennzahl zur Erinnerung ist auch die Zahl, die unserer Prognose zugrunde liegt. Wenn wir weitergehen auf die Regionen, möchte ich gerne mit der Metro Wholesale in Deutschland beginnen. Dort haben wir im zweiten Quartal mit 3,1% Umsatzwachstum auf der flächenbereinigten Basis eine große Steigerung erzielt. Diese ist natürlich unterstützt vom Ostergeschäft, aber ist auch dadurch unterstützt, dass wir höhere durchschnittliche Einkaufswerte bei Horeca-Stammkunden erreichen konnten und auch die Frequenz steigern konnten. An dieser Stelle möchte ich gerne in Erinnerung rufen, dass auf der Gruppenebene im Wholesale-Geschäft ca. 20% unserer Großhandelskunden Stammkunden sind und diese für rund 75% des Wholesale-Umsatzes verantwortlich sind. Wie wir auch in der Pressekonferenz im letzten Jahr berichtet haben, ist es unser beständiges Ziel, sowohl die absolute Zahl an Stammkunden als auch deren Anteil am Umsatz zu erhöhen. Allein die Tatsache, dass sich hier in Deutschland eine gewisse Zugkraft bei den Stammkunden darstellt, zeigt uns, dass wir mit dem gewählten Modell auf dem richtigen Weg sind. Daraus abgeleitet ergibt sich eine EBITDA-Marge, die sich in Deutschland leicht verbessert hat, insbesondere aufgrund der höheren Flächenproduktivität. Bei Metro Wholesale in Westeuropa ging das flächenbereinigte Wachstum durch sehr ungünstige Witterungsbedingungen um 0,2% zurück. Insgesamt wird das berichtete Wachstum hauptsächlich durch die Übernahme von ProApro getragen. Wir blicken schon sehr gespannt auf die Sommersaison, die für unsere tourismusstarken Länder sehr wichtig sind und hier auch zusätzliche Kapazitäten auf unserer Seite über die letzten Monate aufgebaut worden sind. Gleichzeitig sehen wir hier auch eine Verbesserung der EBITDA-Marge durch eine Neuaufstellung beim Sortiment in Frankreich. Dies brachte uns ein solides Wachstum bei Kundenfrequenz und Einkaufswerten ein, das vor allem von den neu gelisteten Sortimenten getragen wurde. Kommen wir nun zu Metro Wholesale in Russland. Dort haben wir auch wie im ersten und vorigen Quartal eine recht negative Umsatzentwicklung gesehen. Neben der rückläufigen Umsatzentwicklung sehen wir auch einen EBITDA-Rückgang. Beide Entwicklungen lassen sich auf negative Währungseffekte, aber auch auf operative Effekte zurückführen. Die operativen Effekte resultieren insbesondere aus einem weiterhin sehr hohen Anteil an Sonderangeboten im Markt, aber auch aus einem geringen Effekt aus dem operativen Leverage, das heißt der Fixkosten, die entsprechend hier auch bei geringeren Umsätzen anfallen, wobei wir auch gerade an dieser Kostensituation relevant arbeiten. Olaf Koch sprach es vorhin schon an, wir sind mit der Entwicklung nicht zufrieden und haben daher Gegenmaßnahmen ergriffen, um unsere Positionierung im Großhandel weiter zu verbessern. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Metro Wholesale Osteuropa, was sich sehr positiv entwickelt hat mit einem flächenbereinigten Wachstum von 5,7%. Das ist insbesondere getragen vom sehr guten Tradergeschäft in Rumänien und Zuwächsen bei Horeca in der Türkei. Die entsprechend berichteten Zahlen weichen davon nach unten ab, weil wir insbesondere in der Türkei, aber auch in der Ukraine negative Währungseffekte dort gehabt haben. Wenn Sie sich in Landeswährung die Gesamtumsatzsteigerung ansehen würden, wäre diese oberhalb von 5%. Die EBITDA-Marge ist leicht gefallen. Das ist insbesondere zurückzuführen auf branchenweite Gehaltsanpassungen, die in diesem Segment angefallen sind. Wenn wir dann in die Region Asien übergehen, dort haben alle Länder ein positives flächenbereinigtes Wachstum dargestellt. Insbesondere China hat dort profitiert von der Verschiebung des chinesischen Neujahrsfestes, was im letzten Jahr Ende Januar war. Und in diesem Jahr sind wir Mitte Februar mit dieser großen saisonalen Aktivität im Markt gewesen. Die EBITDA-Marge ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen blieb auf dem Vorjahresniveau, wobei hier auch negative Währungseffekte im EBITDA zu berücksichtigen sind. Kommen wir zur Real, wo das zweite Quartal ein starkes flächenbereinigtes Wachstum gezeigt hat. Mit Unterstützung durch das frühere Ostergeschäft hat sich damit der Umsatz stark verbessert. Und das berichtete Wachstum fiel auf der anderen Seite etwas niedriger aus, aufgrund einer Marktschließung, die entsprechend bei Real durchgeführt wurde. Das Gesamt-EBITDA lag im zweiten Quartal bei 36 Millionen Euro mit einer leicht gesteigerten Marge von 2,1%. Im vorigen Quartal hatten wir beschlossen, zudem unseren temporären Zukunftstarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi aufzulösen. Herr Koch kommt nachher noch entsprechend dazu. In den Zahlen in diesem Quartal sind hier noch keine Effekte zu berücksichtigen gewesen. Das wird dann in der Folgezeit entsprechend reflektiert. Im Segment Sonstige wuchs das EBITDA leicht aufgrund verschiedener gegenläufiger Effekte. Gehen wir nun weiter in der Gewinn- und Verlustrechnung. Dort ist das EBIT analog der EBITDA-Entwicklung niedriger ausgefallen als im Vorjahr. Hier ist ganz wichtig zu betrachten, dass der größte Treiber hierfür die Veränderung bei den Ergebnisbeiträgen aus Immobilientransaktionen ist, wobei wir im Vorjahr ca. 75 Millionen Euro an Ergebnisbeiträgen aus Immobilientransaktionen hatten, während wir in diesem Quartal nur einen sehr geringen Beitrag gesehen haben. Wenn wir zweitens einen positiven wechselkursbezogenen Einmaleffekt aus dem Vorjahr herausrechnen, so bewegt sich das Finanzergebnis im zweiten Quartal im Großen und Ganzen auf Vorjahresniveau. Die Tatsache, dass sich das sonstige Finanzergebnis trotz starker Wechselkursschwankungen als stabil erwies, lässt sich ganz eindeutig auf unsere proaktiven Maßnahmen im vorigen Jahr zurückführen. Wir maximieren weiterhin unsere Hedging-Quote, wobei wir aus Kostengründen vorzugsweise auf natürliche Absicherungen, sogenannte Natural Hedges, setzen. Drittens liegt die Steuerquote des ersten Halbjahres aufgrund der angepassten Prognose leicht über unserer früheren Erwartung von 40%. Es handelt sich allerdings um eine deutliche Verbesserung weiterhin im Vergleich zum vorjährigen Halbjahreszeitraum. In der Folge blieb das Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal hinter dem Vorjahr zurück. Rund 40% des Rückgangs ist den geringeren Beiträgen aus Immobilienveräußerungen im Vergleich zum Vorjahr zuzuordnen. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass wir im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres mit 50 Cent pro Aktie entsprechend eine 5 Cent Steigerung im Vergleich zum vorigen ersten Halbjahr erzielen konnten. Abschließend möchte ich gerne kurz auf den Free Cashflow eingehen, der im Vergleich zum Vorjahr um ca. 135 Millionen Euro geringer ausfiel. Neben der bereits erwähnten EBITDA-Entwicklung lag dies insbesondere an der Entwicklung der Investitionen, da der Beitrag des Nettobetriebsvermögens sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert hat. Die Investitionen beinhalten insbesondere die Themen rund um mehr Markteröffnungen, die wir in dem ersten Halbjahr gesehen haben im Vergleich zum Vorjahr, aber auch weiterer Zukunftsinvestitionen in die IT-Infrastruktur und Digitalprojekte. Insgesamt lag der vereinfachte operative Free Cashflow also in diesem Quartal bei minus 709 Millionen verglichen mit minus 573 Millionen im Vorjahr und die Nettoverschuldung ist minimal angestiegen, das insbesondere durch größere Auszahlungen, durch Verwendungen von Rückstellungen aus Vorjahren. Soweit zum kurzen Überblick über unsere Finanzkennzahlen. Ich übergebe nun gerne zurück an Olaf Koch für einige Kommentare zur Strategie.
Ja, vielen Dank, Christian. Und ich möchte damit beginnen, dass wir nochmal uns ein paar der Kernindikatoren anschauen, wie sich die Transformation in unserem Geschäft weiter fortsetzt. Ich hatte es ja auch eingangs schon gesagt, dass wir da, was die Entwicklung im breiteren Portfolio, also in der großen Mehrheit der Länder angeht, durchaus ermutigt sind. Das sieht man auch hier an der Entwicklung der Umsätze mit der Zielgruppe Horeca, also Gastronomie. Dort wachsen wir mit 3,6% deutlich stärker als in Summe in der Gruppe. Sie sehen, dass das Gleiche gilt für die zweitwichtigste Zielgruppe, nämlich den unabhängigen Händler. Hier steht zwar eine minus 2,5, aber das ist im Grunde genommen der wesentliche Effekt aus Russland. Wenn Sie das eben dort rausnehmen und sich die Länder anschauen, die unten in der Zeile stehen unter diesem Chart, dann können Sie erkennen, dass wir 3,4% wachsen. Das heißt, die Klarheit und die Attraktivität für die beiden Zielgruppen nimmt deutlich zu und wir wachsen auch weiter erheblich besser im Food-Bereich. Wir haben mittlerweile einen Food-Anteil von 89%. Also die große kritische Beobachtung, Metro hängt an den alten Non-Food-Beständen, wird immer geringer und die Transformation beschleunigt sich auch. Sie muss sich auch beschleunigen, natürlich in Deutschland. Und das ist mein nächstes Thema. Wir haben in Deutschland erst einmal eine ermutigende Entwicklung auf der Umsatzseite und auch die Ergebnisqualität hat sich leicht verbessert. Wir sind aber uns, glaube ich, alle hier bewusst, dass wir immer noch in der Frühphase sind dieser Transformation, die aber trotzdem jetzt schon sehr ermutigend ist. Unser Anspruch muss sein, dass wir der führende Marktplatz für die Gastronomie werden. Das ist eindeutig unser Ziel und unsere Ambition. Wir können das nur erreichen, indem wir die Sortimente weiter auf die Gastronomie maßschneidern. Das passiert. Und das passiert offenkundig auch erfolgreich im Kontext auch unserer Marktmodernisierung. Wir haben mittlerweile 5 Märkte modernisiert, die sich auf den Gastronomen ausrichten und in denen wir Umsatzsteigerungen von zwischen 3% und 4% gegenüber dem Rest des Netzwerkes erreichen und in der Gastronomie um 6% wachsen. Wir glauben auch, dass dies der Grund ist, oder die Ermutigung ist dafür, in der Region Düsseldorf-Krefeld-Neuss noch größere Ambitionen zu entwickeln. Sie haben eventuell beobachtet, wie stark wir hier den Markt in Düsseldorf gerade umbauen. Und dieses ist diesmal kein Projekt, das von einem externen Berater oder von einer rein zentralen Stabsabteilung entwickelt wurde. Nein, das ist ein Projekt, das ganz stark vom Kunden herkommt, also auf Basis von Kundenanalysen und vor allen Dingen in starker Kooperation der Leute im Store, auf der Fläche, in den Abteilungen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Metro Deutschland Zentrale zu einer ganzen Reihe von Veränderungen gekommen ist, die aus unserer Sicht die Relevanz des Metromarktes erheblich steigern werden. Der Markt wird Anfang Juni eröffnet, der umgebaute Markt, und Sie sind herzlich eingeladen, uns dann dort zu besuchen. Deswegen, Sie hören es an meiner Stimme, ich behaupte nicht, dass wir durch sind mit der Transformation. Ich sage aber doch, dass wir sehr ermutigende Entwicklung haben und sollten wir hier in der Region Düsseldorf-Neuss-Krefeld unsere Ambitionen erreichen, dann werden wir ziemlich schnell den Rollout dieser Veränderungen auch in andere Regionen in Deutschland tragen. Dann kommen wir zu Real. Real ist ja immer durchaus ein Format, das sehr kritisch hinterfragt wurde in Bezug auf seine Zukunftsfähigkeit. Ich denke, man darf jetzt behaupten, dass die wesentlichen Faktoren für langfristigen Erfolg visibel werden. Und zwar einmal anhand natürlich von Kennzahlen. Die Umsatzentwicklung ist durchaus ermutigend. Natürlich ist auch hier ein Ostereffekt drin. Die Ergebnisentwicklung ist stabil, trotz erheblicher Ausgaben in die Modernisierung. Wir bieten, das wissen Sie heute, das größte Angebot bundesweit an, was Sortimentsbandbreite angeht. Wir haben aber jetzt auch endlich ein Format gefunden, das Frequenz erhöht. Und das ist das Format, das Sie aus Krefeld kennen, das wir jetzt auch nach Braunschweig bringen werden und bereits einen weiteren Standort in der Vorbereitung haben. Aber viel wichtiger ist sogar, dass wir Module davon in einzelnen Märkten jetzt appliziert haben für überschaubare Investitionen und auf der anderen Seite doch spürbaren Umsatzanstieg. Das heißt, man kann den Geist, die Philosophie sozusagen des Foodlover-Konzepts auch auf eine viel größere Anzahl von Standorten applizieren und muss dafür nicht den gleichen Investitionsaufwand tragen. Hinzu kommt auch, dass wir natürlich auf der Real-Digital-Seite rasant wachsen und noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sehen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Möglichkeiten, die wir hier haben, sind erheblich größer als all das, was man wahrscheinlich von außen so einschätzen würde. Ich komme gleich nochmal mit ein paar Kennzahlen darauf. Nicht zu unterschätzen ist auch, wir haben 65 Standorte im Eigentum. Das heißt, hier ist Immobilienentwicklungspotenzial vorhanden. Das Ganze muss aber finanziell tragfähig sein und deswegen ist die finanzielle Verbesserung so entscheidend. Hier hat die Kooperation mit 6 weiteren Händlern in der RTG schon großen Beitrag geleistet. Aber der wichtigste Punkt, der entscheidende Punkt ist, wir brauchen wettbewerbsfähige Lohnkosten. Und das würde ich auch jetzt hier auf dem Chart nochmal strapazieren, weil die beiden Punkte links und in der Mitte habe ich schon angesprochen. Ich würde beim Online-Marktplatz vielleicht noch eine Sache ergänzen, nämlich, dass wir sehr intensiv darüber nachdenken, wie bringen wir die Online-Frequenz in die physische Frequenz. Also wie können wir das, was bekanntlich als Click and Collect im Markt schon üblich ist, wie können wir das noch stärker implementieren? Das ist etwas, was wir auch in Kürze im Kontext von real.de stärker umsetzen werden. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Hauptpunkt auf der Kostenseite. Und das ist das Thema Tarif. Im Tarif hatten wir eine Situation, und ich habe das ja schon jetzt seit mehreren Jahren immer wieder adressiert, dass wir eine kompetitive Lohnkostensituation brauchen. Selbst Verdi hat uns mehrfach bestätigt, dass unabhängige Händler, die in großen Verbänden dann Teil einer großen Unternehmung sind und damit einen Großanteil des Umsatzes im deutschen LEH ableisten, bis zu 30% niedrigere Löhne haben. Wir haben 2016 einen Vertrag abgeschlossen, der uns zusagte, der Flächentarif wird modernisiert und wenn das nicht passiert, gibt es einen Haustarif für Real. Darauf haben wir uns verlassen, weil es die Unterschrift von der Leitung von Verdi trägt. Wir mussten erkennen, dass dies aus unserer Sicht, aus, ich sag mal, dem Wunsch am Flächentarif festzuhalten, nicht möglich ist. Ich will das gar nicht werten, ich stelle es einfach nur fest. Damit ist die Zusage, die gemacht worden ist 2016, für eine Tragfähigkeit in der Kostensituation gebrochen worden. Wir haben das bis Ende März diskutiert, noch bis in den April rein, und sind dann zu der Entscheidung gekommen, dann müssen wir diesen Vertrag auflösen. Das führt zu schmerzhaften Belastungen dieses Jahr, denn Teil des Vertrages ist, wenn der aufgelöst wird, werden die Lohnerhöhungen, die jetzt ausgesetzt waren über die letzten Jahre, aber auch die Einmalzahlungen, die auch ausgesetzt waren, wieder aufgenommen. Und das führt zu einer Ergebnisbelastung von über 33 Millionen, in Summe 40 Millionen, die wir dieses Jahr verarbeiten müssen. Den Löwenanteil davon im dritten Quartal und einen kleineren Anteil im vierten Quartal. Das hört sich schlimm an und es ist schlimm, weil es unser Ergebnis belastet. Es ist aber auf der anderen Seite für uns auch der notwendige Schritt gewesen jetzt für die langfristige Zukunftsfähigkeit. Und hier sind wir dabei, ein Modell umzusetzen, das uns eine Tarifsituation ermöglichen wird, die kompetitiv ist. Wir haben eine Geschäftseinheit, die nennt sich Metro Services, in der existiert ein Tarifvertrag, der auch Handelstätigkeiten umfasst. Wir haben im Realaufsichtsrat die Abspaltung des operativen Geschäfts beschlossen und die Einbringung desgleichen in diese Gesellschaft. Damit wird der Tarifvertrag dieser Gesellschaft gültig und er bringt uns in etwa 20% niedrigere Lohnkosten für alle Neueinstellungen. Um es deutlich zu sagen, alle Kolleginnen und Kollegen haben Bestandsschutz. Wir nehmen keiner Kollegin und keinem Kollegen, die heute für Real arbeiten, irgendetwas weg. Das werden wir nicht tun. Das ist nicht Teil unserer Vorgehensweise. Aber neue Mitarbeiter, die bei uns einsteigen, werden auf dem Niveau entlohnt, wie der Markt sie entlohnt. Und damit können wir über die kommenden Jahre dann auch den Kosteneffekt umkehren. Das heißt, schon 1920 werden wir dadurch ein Break-Even erreichen und in den Folgejahren wird es dann zu spürbaren Einsparungen kommen. Damit sehen wir Real tatsächlich in einer Situation, in einer Konstellation, die wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich einer kommerziellen Attraktivität, einer Kraft zur Modernisierung und Innovation, vor allen Dingen auf der Marktplatzseite, und einem jetzt visiblen, tragfähigen Ergebnismodell, das Real die Chance gibt, als Ganzes langfristig sich weiterzuentwickeln. Und genau das muss unser oberste Maxime sein. Lassen Sie mich dann zur Gesamtwürdigung der Entwicklung kommen. Zum Ersten, die Prognose, die wir am 20. April bekannt gegeben haben, die bestätigen wir natürlich. Die ist für uns verbindlich. Wir haben auch die ganze Einschätzung vorgenommen für das zweite Halbjahr und sind damit sehr zuversichtlich. Wir bestätigen sie. Wir bestätigen auch das mittelfristige Ziel. Sie erinnern sich, 3% Wachstum, 4,9% EBITDA-Margen und größer als 60% Cash-Conversion. Das geht immer davon aus, dass wir Russland in der absehbaren Zeit wieder in eine gute Verfassung bringen. Und da gehen wir deshalb davon aus, weil wir ein starkes neues Team an Bord haben. Und natürlich wird auch Philipp Palazzi in seiner neuen Rolle als COO ganz erheblich dazu beitragen. Wir sehen auch, dass wir in den wesentlichen Zielgruppen gute Fortschritte gemacht haben, die ermutigend sind und die werden auch fortgesetzt werden. Wir gehen sogar davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres den Impuls deutlich stärker entwickeln können. Real habe ich gerade umfangreich beschrieben und ich will auch deutlich machen, wir werden das Thema Unternehmensentwicklung deutlich reaktivieren. Wir haben dazu eine eigene Struktur geschaffen, Corporate Development, in der M&A und Strategie kombiniert sind. Also gehen Sie davon aus, dass wir rund um dieses Thema uns deutlich stärker engagieren werden in der nahen Zukunft. Lassen Sie mich aber auch betonen, dass das Thema Dividendenkontinuität für uns von großer Bedeutung ist. Und deshalb will ich das auch so klar und deutlich sagen, dass wir, falls notwendig und machbar, in diesem Geschäftsjahr erwägen würden, unsere Ausschüttungsquote zu überprüfen, um das absolute Niveau der Dividende nach dem Jahresabschluss beizubehalten. Und die Dividende letztes Jahr lag bei 70 Cent. So gesehen würde ich zusammenfassen, wir haben ein schwieriges Quartal hinter uns mit einer sehr schwierigen Geschäftsentwicklung in Russland. Wir haben eine Entscheidung getroffen, die die langfristige Zukunftsfähigkeit von Real sichern wird, aber unser Ergebnis dieses Jahr belastet. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Ergebnisprognose korrigieren mussten, was natürlich sehr, sehr schmerzhaft war und, Sie sich vorstellen können, auch keine einfache Entscheidung ist, wenn man gerade vor diesem Tarifthema steht. Aber wir glauben an die langfristige Richtigkeit und an das langfristige Potenzial dieser Neuausrichtung. Und deswegen sage ich Ihnen auch so deutlich, wir sind zuversichtlich, dass wir von hier gestärkt weiter nach vorne gehen und auch in diesem Jahr dann im Verlauf der weiteren Quartale positive Impulse setzen können. Damit bin ich am Ende meiner Ausführung und wir könnten dann direkt in Q&A einsteigen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie die Tasten Stern und 2. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern gefolgt von 1. Ein Moment für die erste Frage bitte. Und die erste Frage kommt von der Leitung von Richard Weiß von Bloomberg News.
Ja, guten Morgen, danke schön. Ich habe drei Fragen. Die erste ist, am 22. April hatten Sie ja die Prognose reduziert für den operativen Gewinn. Das wurde damals mit Russland begründet. Heute, jetzt klingt die Begründung eher so, als sei das ein doppelter Effekt aus Russland plus den höheren Personalkosten bei Real. Verstehe ich das richtig? Und ist dieser zweite Posten jetzt neu hinzugekommen seit dem 20. April oder warum ist er damals nicht kommuniziert worden? Mir ist auch nicht klar, ob diese 40 Millionen für Real einmalig in diesem Jahr sind oder in Summe sich auf dieses und nächstes Jahr verteilen. Zu Russland würde ich gerne genau verstehen, was genau Sie da in Zukunft anders machen werden. Mir ist vor allen Dingen nicht klar, wie Sie es schaffen wollen, eine Wahrnehmung zu schaffen, dass Sie weniger teuer sind im Markt, aber gleichzeitig den Anteil der Sonderangebote reduzieren wollen. Das klingt ein bisschen nach Quadratur des Kreises. Außerdem würde ich drittens gerne wissen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war Russland stets Ihr profitabelster Markt weltweit im Großhandelsgeschäft. Wie wird das dieses Jahr? Wie wird das mittelfristig? Also wird Russland 2018 auch der profitabelste Metro-Markt oder die Metro-Region sein? Und falls nicht, wann könnte das wieder der Fall sein? Danke.
Ja, danke für die Fragen. Also zu der Erläuterung der angepassten Guidance hatten wir auch am 20. April das Thema Real inkludiert. Also wir können aber auch gerne die Mitteilung nochmal zukommen lassen. Also wir hatten auf beide Punkte referenziert am 20. April. Insofern ist es heute natürlich jetzt mit mehr Kontext und mit mehr Erläuterung und auch natürlich mit einer Ausrichtung dann für die kommenden Jahre erklärt worden. Zu Ihrer Frage, der Ergebniseffekt ist auf die kommenden beiden Jahre zu applizieren. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr Größenordnung 40 Millionen Belastung zu tragen haben, im nächsten Jahr auch. Natürlich, weil wir aber auch dort schon Kosteneffizienzen und Gegenmaßnahmen einrechnen, die den Gesamtjahreseffekt dann kompensieren, plus eben der neue Tarif, den wir dort applizieren werden. Und ab dem Folgejahr dann kommen wir dann in ein Break-Even und in den Jahren danach wird sich die Kostenstruktur dann entsprechend entspannen. Zum Thema Russland. Wir machen heute 50% unseres Umsatzes schon mit KMUs, den kleinen und mittelgroßen Unternehmern. Und das sind in Russland zu einem Drittel vor allen Dingen die kleinen und unabhängigen Händler. Solche Kunden sind für uns extrem wichtig und wir haben in vielen osteuropäischen Ländern Wege gefunden, deren Anzahl an Ausgaben bei Metro, also damit auch die Anzahl der Besuche und die Anzahl der Einkäufe und der Warenkörbe deutlich zu steigern. Das geht aber gerade bei dieser Zielgruppe nur dann, wenn der Kunde tatsächlich merkt, ich habe einen spürbaren, nachhaltigen Preisvorteil. In einem Modell, das Sie wie einen Supermarkt betreiben, wo Sie Werbepreise haben und wenn der Artikel nicht in der Werbung ist, der Artikel logischerweise entsprechend teurer ist, also high-low, hoch-niedrig, führt das dazu, dass der Kunde total verwirrt ist und sich sukzessive abwendet. Das Buy More, Pay Less Programm, also wo wir sagen, wir incentivieren den Einkauf höherer Quantitäten, ist keine Hypothese. Wir haben das Modell sehr erfolgreich in Rumänien umgesetzt und konnten dort zweistellige Prozentsätze im Umsatz steigern. Gleiches gilt für die Ukraine. Und natürlich ist dort dann die Kontinuität dieser attraktiven Preise, gerade für die Kernsortimente, mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Und das führt wiederum dann dazu, dass andere Zielgruppen, die jetzt gar nicht mehr unmittelbar von diesen Buy More Pay Less adressiert werden, tatsächlich auch den Markt besuchen und besser einkaufen. Das ist vereinfacht gesprochen der Weg der Repositionierung. Natürlich müssen wir noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen machen, wie das, was wir in Deutschland machen, die Sortimentsüberarbeitung, die Kommunikation des neuen Geschäftsmodells in den Markt, die Kooperation mit den unabhängigen Händlern bis hin zu diesem Franchise-Modell. Das heißt, wir haben einen, ich würde sagen, einen prall gefüllten Werkzeugkasten von Maßnahmen, die wir applizieren können, um im russischen Markt von dieser enormen Wholesale-Opportunität, dem enormen Wholesale-Potenzial stärker zu profitieren. Und das ist dann auch die Brücke zu Ihrer letzten Frage der Profitabilität. Also wir gehen natürlich davon aus, dass in diesem Jahr die Profitabilität in Russland zurückgeht. Das ist immer noch einer unserer profitabelsten Märkte. Zur Entwicklung, die wir dann für die kommenden Jahre absehen, kann ich Ihnen heute keine Zahlen nennen, will ich auch gar nicht. Natürlich habe ich eine Einschätzung, aber die Einschätzung basiert zunächst einmal von dem großen Potenzial und den Erkenntnissen, die wir im Piloten haben. Und die sind sehr ermutigend. Wir werden aber erst dann Zahlen nennen, wenn wir auch belegbare und belastbare Fortschritte in den Quartalszahlen zeigen können. Und das ist dann irgendwo am Ende wahrscheinlich des zweiten Halbjahres, also zum Ende des Geschäftsjahres, möglich.
Dankeschön.
Und die nächste Frage kommt von Brigitte Koch von der FAZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Der Kollege hat schon eigentlich im Wesentlichen meine Fragen gestellt. Aber doch nochmal zu Russland. Sie betonten, 50% der Kunden sind unabhängige Händler und Gastronomen. Da frage ich mich, wer ist der Rest? Geht da die normale Bevölkerung einkaufen? Oder wie muss ich mir diese Märkte vorstellen, auch was die Sortimente angeht? Und dann zu den Ergebniserwartungen in Russland. Sie wollen sich da noch nicht festlegen, aber kann man denn wenigstens davon ausgehen, dass Sie in diesem Jahr die Wende schaffen?
Also, wir haben natürlich große Ambitionen. Das ganze Team und Raphael Gasset ist da mit Hochdruck dran. Ich glaube, was wir sagen dürfen, ist, dass wir im dritten Quartal sicherlich nochmal einen Rückschritt erwarten sollten, bevor es dann besser wird. Und ich denke, das geht auch einher mit unserer Guidance, dass wir 4 bis 5 Monate brauchen, bis dieses Buy More Pay Less greift. Das würde implizieren, dass wir im vierten Quartal zumindest mal eine Trendverbesserung zeigen werden. Also das kann ich so sagen. Zu den Kundengruppen kann ich Folgendes mitgeben. Wir haben natürlich auch in Russland das gleiche Modell, dass Gewerbetreibende bei uns einkaufen dürfen. Das soll heißen, das ist ähnlich wie in anderen Märkten auch. Da gibt es dann Steuerberater, Personalberater, Handwerker, die bei uns einkaufen. Aber die haben natürlich ein Einkaufsverhalten, das eher konsumentenähnlich ist. Das Phänomen ist ja nicht total anders in anderen, auch westeuropäischen Märkten. Wir wissen aber, dass der Weg nach vorne nur davon leben kann, dass wir das Profil auf der KMU-Seite deutlich stärken. Auch da, glaube ich, können wir behaupten, dass wir etliche gute Erfolgsbeispiele jetzt haben im Portfolio, sei es Italien, sei es Türkei. Wir werden den gleichen Weg auch in Deutschland hier vollziehen. Das heißt nicht, dass wir den Kunden sagen, kommt nicht mehr. Im Gegenteil, wir freuen uns über jeden Kunden, der kommt. Wir müssen nur die Relevanz für die anderen beiden Zielgruppen so massiv ausbauen, dass es tatsächlich ein Privileg ist, bei Metro einzukaufen. Einmal, weil ich eben auf gute Konditionen zurückgreifen kann und zum anderen, weil ich auf Sortimente zurückgreifen kann, die andere Anbieter nicht zur Verfügung stellen können, weil sie zum Beispiel nicht den Gastronomie-Fokus haben und damit gewisse ultrafrische Produkte nicht in akzeptabler Wirtschaftlichkeit präsentieren können.
Okay, danke.
Und die nächste Frage kommt von Ulrike Annette Becker von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar zu den Erläuterungen zum Free Cashflow, dass der so nochmal deutlich schlechter ist als im Vorjahr. Sie sprachen davon, Herr Bayer, dass die Investitionen in diesem Jahr deutlich höher gewesen seien, aber im Vorjahr hatten Sie doch im zweiten Quartal die Pro-Akquisition. Könnten Sie das nochmal erläutern? Wo ist mein Denkfehler?
Ja, gerne, Frau Becker. Kein Denkfehler in der Definition, die wir auf der Seite eben entsprechend dargestellt haben, zeigen wir das CapEx exklusive der Extensions, also der Verlängerung von Finance Leases und exklusive des Themas M&A. Das heißt, wenn Sie die circa, und das sehen Sie auch im Cashflow Statement für das Q2 letzten Jahres, von 180 Millionen Euro Investitionen pro entsprechend dort reinrechnen, haben wir tatsächlich eine Verbesserung des Cashflows in diesem Quartal erreicht. Uns ist allerdings wichtig, das Augenmerk zu legen auf die operative Cashflow-Entwicklung. Und da ist das Thema M&A für uns in aller Regel nicht entsprechend berücksichtigt.
Danke.
Die nächste Frage kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones.
Ja, guten Morgen allerseits. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen, die meisten sind schon beantwortet. Zu den 40 Millionen bei Real, nochmal zur Verdeutlichung, die fallen also jeweils in diesem Geschäftsjahr und im nächsten Geschäftsjahr an. Das zweite war, wenn man jetzt wiederum die Immobilientransaktionen herausrechnet, sind sie ja beim EBITDA im positiven Bereich. Wenn man das jetzt aber runterbricht auf EBIT, Vorsteuer und Periodenergebnisse, die ja alle im negativen Bereich sind, wenn ich da die 8 Millionen draufrechne oder bereinige, bin ich dann auch trotzdem noch im negativen Bereich. Da habe ich das falsch verstanden. Dankeschön.
Also zur ersten Frage, das ist in der Tat so. Also wir haben dieses Jahr 40 Millionen durch die Steigerung auf der Lohnseite und die Weitergabe jetzt wieder der Folgen des Urlaubsgeldes. Nominal müsste man ja dann sagen, pro Rata müsste es nächstes Jahr dann viel mehr werden. Das wird es nicht, weil wir schon im nächsten Jahr natürlich von der Absenkung der Kosten in der Personalstruktur profitieren werden und natürlich auch weitere Maßnahmen einleiten.
Kann ich jetzt sagen, 80 Millionen insgesamt oder was sage ich jetzt?
Brauchen Sie nicht machen.
Netto Effekt.
Ja, Sie können das so sagen, über zwei Jahre sind es 80 Millionen. Das können Sie so sagen.
Okay, gut, das wollte ich nur wissen.
Ja, und bezüglich der Frage zum Thema EPS, dort ist es eben wichtig, die beschriebenen Dinge zu reflektieren. Einmal die Immobilientransaktionen, ganz wichtig, und auch den positiven Einmaleffekt, den wir im letzten Jahr im übrigen Finanzergebnis dort gesehen haben. Dort sehen Sie ja ein Delta von ca. 25 Millionen. Wenn Sie dann die erwähnten 75 Millionen entsprechend reflektieren, die wir auf der Immobilientransaktionsseite ausgewiesen haben, dann haben Sie quasi einen großen Teil, wenn nicht die gesamte Brücke. Und ist, glaube ich, nochmal wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass das Q2 bei uns saisonal eins der schwächsten Quartale mit auch Q3 zusammen entsprechend darstellt.
Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Sie haben jetzt beim Income Statement haben Sie 8 Millionen rausgerechnet beim EBITDA und kommen dann auf das EBITDA. Wenn ich die 8, kann ich die 8 Millionen nicht nehmen und auf die anderen auf EBIT und EBT und Netto entsprechend subtrahieren oder addieren, je nachdem, und bleibe trotzdem im negativen Bereich, oder muss man da andere Zahlen verwenden? Das war die Frage. Es geht jetzt nicht um EPS, es geht um Pre-Tax, EBT und Netto.
Ja, diese Bereinigung, wie Sie sie beschrieben haben, können Sie vornehmen. Da ist es nochmal wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass eben auch ein relevanter Währungskurseffekt entsprechend dort zu berücksichtigen ist. Aber die vereinfachte Darstellung ist in Ordnung.
Das kann ich, also ich bin weiterhin da auch im negativen Bereich dann, wenn ich jetzt Immobilien einfach rausrechne, weil es das ja nicht hergibt.
Korrekt.
Gut, super, Dankeschön.
Die nächste Frage kommt von Matthias Inveradi von Reuters.
Schönen guten Morgen in die Runde. Nur eine kurze Frage noch. Haben Sie denn dem neuen Team in Russland eine Frist gesetzt, bis wann eine nachhaltige Trendumkehr geschafft sein sollte? Und gibt es denn einen Plan B, falls das nicht gelingt?
Wir haben natürlich eine ganz klare zeitliche Vorstellung. Wir haben auch einen sehr detaillierten Plan für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Das Ganze basiert auf den Piloten, die wir seit Anfang des Geschäftsjahres, seit Dezember eigentlich in Russland betreiben. Insofern, ja, ganz klar, wir sehen ein Stück weit die Meilensteine. Wir wissen auch, was wir an Potenzial uns vorgenommen haben. Das Team ist motiviert und incentiviert, das zu erreichen. Es gibt aus unserer Sicht momentan gar keine Notwendigkeit, über einen Plan B nachzudenken, da wir die Piloten als durchaus erfolgreich einschätzen, da wir den Markt als super attraktiv einschätzen und da wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gerade in dem B2B-Sektor als außerordentlich gut einschätzen. Insofern gibt es hier jetzt vor allen Dingen einen ganzen Satz von Maßnahmen, die jetzt gestartet werden und noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Dingen, die Rafael Gasset und Jerry Kalmes vorhaben für die kommenden Jahre. Wir haben gerade den Value Creation Plan für Russland vor einigen Wochen erörtert und deswegen, da wird noch mehr kommen, aber das berichten wir dann, wenn es soweit ist.
Alles klar, danke.
Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern gefolgt von 1. Die nächste Frage ist von Simone Hett von der BPA AFX.
Ja, schönen guten Morgen. Auch nochmal zu Russland. Wir hatten ja schon zum Weihnachtsquartal über Russland gesprochen und da hatten Sie ja auch schon mal dezidiert Ihre Maßnahmen vorgestellt und auf die Schwierigkeit des russischen Marktes und die Potenziale der unabhängigen Händler hingewiesen. Was ist denn, wie hat sich denn die Situation so weit verschlechtert, dass Sie jetzt Ihre Gesamtjahresprognose innerhalb eines Quartals reduzieren mussten? Hatten Sie die Situation vielleicht einfach falsch eingeschätzt oder ist noch irgendwas Dramatisches dazu gekommen? Danke.
Also sind zwei Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Also es ist natürlich in der Tat eine schlechtere makroökonomische Entwicklung dazu gekommen und das hat ganz eindeutig auch mit der geopolitischen Entwicklung in den vergangenen Wochen zu tun. Aber der andere Punkt ist viel entscheidender und der hat mit dem zu tun, was ich vorher berichtet habe, nämlich der Bestandsaufnahme und der gesamthaften Analyse durch den neuen Operating Partner, durch Rafael Gasset, der zu doch relevanten Erkenntnissen kam, die nicht gut waren. Muss man einfach sagen. Wir haben in Russland Fehler gemacht und diese Fehler haben gravierende Folgen gehabt. Die Fehler lassen sich korrigieren, die lassen sich auch in einer absehbaren Zeit korrigieren, aber sie verlangen eine entschieden andere Vorgehensweise und eine entschieden andere Nähe zum Geschäft, was ja auch immer Teil unserer Führungsphilosophie ist, wenn wir über dieses Operating Model sprechen. Insofern ist der Rafael Gasset für uns nicht nur einfach ein wertgeschätzter Kollege, er ist ein Garant dafür, dass wir schonungslos die Situation komplett aufbereiten, dass der Maßnahmenkatalog permanent überwacht und im Zweifel adaptiert und erweitert wird. Und deswegen hören Sie ja auch an meiner Stimme, bin ich durchaus zuversichtlich, aber man muss ganz klar zugestehen, wir haben Fehler gemacht und die Einschätzung zum russischen Markt, die noch vor 3 Monaten galt, war auf Basis einer, würde ich sagen, nicht kompletten Analyse der Sachverhalte und das hat sich jetzt geändert.
Okay, danke.
Die nächste Frage kommt von Georg Winter von der Rheinischen Post.
Ja, guten Morgen. Ich habe noch zwei Fragen zu Real. Die eine ist, wie groß ist der Wachstumseffekt, den allein das Ostergeschäft gehabt hat bei Real vom Umsatz her? Und die zweite Frage, Herr Koch, bleibt eigentlich Real Mitglied im HDE? Und wenn ja, warum?
Also, fangen wir mal mit der Mitgliedschaft an. Die Real SB Warenhaus GmbH bleibt Mitglied vom HDE. Die Real SB Warenhaus GmbH wird kein operatives Geschäft mehr haben. Denn wir verlagern das operative Geschäft in diese neue Einheit Metro Services. Und Metro Services ist ein Unternehmen, das eben einen handelskompatiblen Tarif heute hat. Und in Zukunft dann praktisch auch Mitglied des AHD sein wird. Das ist ein anderer Arbeitgeberverband als HDE. Alles sehr kompliziert und wirkt auch verwirrend auf die Beobachter. Insofern gut, dass Sie es nochmal fragen. Aber die Real ist, wir Warenhaus GmbH bleibt damit nominal im HDE drin, ist aber nicht mehr die Mutter des operativen Geschäftes. Das operative Geschäft ist dann Mitglied im AHD.
Was kann ich da jetzt eine Nachfrage zu stellen?
Ja, klar.
Das habe ich schon verstanden, dass das Geschäft übertragen wird und die Metro Services in einem anderen Verband ist. Die Frage ist der Beweggrund, warum diese Real Warenhaus GmbH ohne operatives Geschäft Mitglied im HDE bleibt, was Sie sich davon versprechen und was Sie damit bezwecken.
Das ist einfach ein technischer Effekt. Wir haben eine Mitgliedschaft, die gilt noch eine Weile. Dass wir die dann fortsetzen, ist wohl eher unwahrscheinlich.
Okay, danke.
Bezüglich
und der Ostereffekt. Ja.
Ja, bezüglich der Frage zum Ostereffekt, dort ist die Unterstützung durch Ostern bei knapp 4% zu sehen. Das heißt, im Vergleich zum Vorjahr ohne Ostern, die 3,9% Steigerung zeigen ungefähr eine unterliegende Entwicklung um oder leicht über Vorjahr.
Okay, Dankeschön.
Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie Stern gefolgt von 1. Wir warten auf weitere Fragen. Herr Stahlschmidt, es liegen keine weiteren Fragen mehr vor.
Dann vielen Dank an Sie alle für Ihre Teilnahme und die rege Beteiligung bei den Fragen. Sollten noch weitere sein, wenden Sie sich gerne wie gewohnt an uns. Und ansonsten einen schönen Tag, frohes Schaffen und alles Gute. Bis dahin, tschüss.